Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein Teil des NBA Cup Halbfinals, der NBA Cup Halbfinals steht bereits. Die Mavs sind durch, die Bucks sind durch. Die Mavs sind überhaupt nicht durch, was erzähle ich? Okay, sie hat erstmal gezeigt, was eine ordentliche Revanche ist vergangene Nacht. So sah es nämlich aus. Und der Bock ermöglicht Dame eventuell seinen ersten Titel. Es warten kommende Nacht noch die Krieger, die Hauken, die Raketen, der Knickerbocker. Unfassbar wird's, unfassbar ist es. Und es gibt Trade-Gerüchte. Weil so langsam, ne, Trade-Deadline ist ja auch dann Richtung Anfang Februar. Jetzt so langsam müssen wir uns überlegen, wer wen brauchen könnte, wer woanders hingehen könnte, wer eventuell nicht mehr ganz so wichtig ist. Und deshalb sitzt er mir wieder gegenüber, der angesichts der Erfolgsaussichten seiner Raketen schon freudig Ungeduldige.
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und bevor wir jetzt uns in wilden Gerüchten schwelgen, möchte ich dich ganz kurz fragen, wie beeindruckt warst du von OKC vergangene Nacht?
Na, war schon gut. Also
übersetzt aber, übrigens, für mich Norddeutsche war richtig geil.
So. ja, schon. Ja, also das ist dann doch ein sehr gutes Team. Gerade wenn man bedenkt, dass die ja immer noch nicht ansatzweise vollständig sind, aber man dann halt trotzdem irgendwie schon die ganzen Teilchen ineinander greifen sieht und man auch irgendwie jetzt diese unterschiedlichen Lineups schon hat, also mit Hartenstein groß oder auch halt einfach diese ganzen kleinen Lineups dann mit Kenrich Williams oder von mir aus auch Jalen Williams mal auf der 5. Jetzt dann Caruso, der ja auch in letzter Zeit relativ oft nicht dabei war, war in dem Spiel auch irgendwie sehr prominent involviert, also mit so ein paar quintessentiellen Caruso-Aktionen, wie beispielsweise dem Offensiv-Rebound, den er da irgendwie noch zu Isaiah Joe spitzelt am Ende des dritten Viertels für den Buzzerbeater da, also der Kader ist extrem tief, extrem gut. Und was der Kollege Gorgeous Alexander so aus der Mitteldistanz immer wieder veranstaltet, ist halt auch einfach eine Frechheit. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, es ist fast schon ein bisschen unfair. Aber das ist ja auch irgendwie das Krasse bei Ihnen, dass Sie halt diese Vielseitigkeit haben, dass Sie irgendwie sowohl was Lineups angeht, als auch was so Spielertypen angeht, dir permanent irgendwelche neuen Fragestellungen geben können. Und dann haben Sie halt noch den Kollegen, der dann auch so ein bisschen die Sache beendet. Jeden Angriff und das halt mit Erfolg. Also ein bisschen den Bill Simmons Podcast gehört heute Morgen schon. Da war auch das Ding, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu Houston, die ja auch mit viel Energie spielen, die auch junge Spieler haben, die halt auch mega gut verteidigen, aber dass da halt so ein bisschen das Problem ist, wer scoret denn jetzt so regelmäßig? Die Frage ist halt bei dem Thunder ganz klar geklärt. Und dann kommt halt noch Jalen Williams, der ja auch am Ende relativ heiß gelaufen ist, als sie dann weggerannt sind noch und Dallas nicht mehr am Rankommen lassen. Also.
Ist Shea eigentlich, also abgesehen davon, dass er auch bei OKC spielt wie Weiland, Kevin Durant, ist er die sichersten 30 Punkte seit Kevin Durant, habe ich mich neulich mal gefragt. Weil bei denen gibt es ja ganz selten mal geht's über 40, aber es geht auch fast nie unter 30. Ja. Das ist eigentlich immer in einem sehr, sehr verlässlichen, sehr guten Bereich. Und es sieht nicht immer gleich aus. In manchen Spielen kommt er häufiger zum Korb. Manchmal ist er ganz viel an der Freiwurflinie. In diesem Spiel war er halt, also hat 5 Dreier getroffen, hat aber auch vor allem echt ja aus der Mitteldistanz einfach die Dinger regnen lassen. Aber er kommt ja am Ende wirklich immer über 30 und es sieht oft gar nicht mal so anstrengend für ihn aus. Das ist halt, finde ich, schon so ein bisschen KD-esque, auch wenn es natürlich eine andere Art von Spieler ist komplett. Aber so jemand, den man halt eigentlich immer von Anfang an so dafür einplanen kann, 30 werden es schon sein am Ende. Ja. Das, in die Richtung geht er halt, finde ich, schon echt.
Eigentlich schon. Also ich glaube, ich finde Giannis, also auch wenn es dann irgendwie halt damit ein bisschen mehr nach Arbeit aussieht, es ist, finde ich, ähnlich. Der ist auch, finde ich, auch immer so in den hohen 20ern oder 30ern.
Ja.
Aber
es sind halt diese Ausbrüche noch häufiger, finde ich. Ja, genau, also da hast du dann auch mal irgendwie ein 55-Punkte-Spiel oder so. Und bei Shea, da waren ja diese, er hat ja neulich mal, glaube ich, 45 gehabt und das war ja sogar Career-High für ihn. Und man denken richtig. Würde, der ist ja einer der besten Scorer der Liga. Da wird man immer denken, das sollte eigentlich höher sein.
Genau. Da müssen mindestens mal eine 5 davor gestanden haben eigentlich. Nee, aber es stimmt schon irgendwie. Es ist so, und ich finde halt gerade so diese Selbstverständlichkeit ist auch sehr, sehr gut mit Durant zu vergleichen. Weil es eben, also natürlich ist es Arbeit, aber es sieht halt irgendwie so aus, als macht der hier halt einfach sein Ding. Und als sei das halt einfach das Normalste der Welt. Und ja, wie gesagt, gleich, was halt am Team, diese Defense ist halt schon Wahnsinn. Also das halt, da ist, wie sie Dallas irgendwie dann die Luft genommen haben, auch gerade am Ende, einfach, dass das einfach offensiv bei einem Team, das ja eigentlich offensiv sehr, sehr beherrscht ist, irgendwie und auch zwei der besten Offensivspieler der Liga hat, und auch irgendwie zwei der kreativsten Offensivspieler der Liga hat, dass du einem Team dann so die Luft zum Atmen nehmen kannst, ist schon Wahnsinn. Also das hat jemand permanent in Passing Lanes, irgendwie reden wir ja immer wieder, was sie für gute Hände haben, dass kein einfacher Wurf, dass selbst Lobs irgendwie nicht richtig funktionieren, weil dann da halt schon einer da ist, weil sie halt einfach auf wahnsinnig agil sind hinten. Und das halt ohne Chat, ne?
Das ohne Chat. Dafür ja. Aber mit Hartenstein, der halt verhindert hat, wie das ja in der Playoff-Serie relativ oft der Fall war, sie sich halt am Brett die Butter vom Brot haben nehmen lassen.
Ja, richtig.
Weil Hartenstein halt einfach so diese Rebounding-Präsenz ihnen gibt, die vorher noch gefehlt hat. Also abgesehen von vielen anderen Dingen, die er auch noch irgendwie positiv beiträgt. Aber so dieses, dass da halt einfach jetzt mehr Gegenwehr ist, wenn da Gafford und Lively durch die Gegend springen und halt nicht permanent irgendwie 10 Offensiv-Rebounds mindestens mal eingeplant werden können. Das macht halt einfach auch schon voll den großen Unterschied. In dem Spiel war jetzt ja sogar OKC klar dominant beim Rebound und hat 17 Offensiv-Rebounds geholt und Dallas 7.
Ja, also Hartenstein, das ich glaube, das war eine gute Idee.
Das war, glaube ich, eine solide Idee. Das kann man Das kann man auf jeden Fall unterstreichen.
Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, wenn Chat zurück ist. Wir haben ja Freitag haben wir über Hartenstein ein bisschen intensiver gesprochen. Aber ja, es ist, also jetzt Richtung Finale wird schon cool, glaube ich. Oder Halbfinale, sagen wir nicht Finale. Aber so Richtung Wochenende in Vegas wird cool, weil wenn jetzt die Rockets auch noch kommen, ich weiß nicht, was ob die Young Guns in Vegas, ob das dann nicht eventuell der sportlichen Leistung so ein bisschen entgegensteht, aber.
Meinst du?
Nee, ich glaube, die sind zu heiß, oder? Meinst du?
Wahrscheinlich. Bei manchen kann das ja auch positiv sein und bei manchen negativ. Bei Jalen Green bin ich mir nicht sicher, was das bedeuten würde.
Ja, das weiß ich
aber nicht. Das ist ja sowieso, glaube ich, davon abhängig, ob gerade Vollmond ist oder ob irgendwie er morgens mit einer leichten Brise rund um die Nase aufgewacht ist oder nicht. Ob er dann auf einmal einer der besten Offensivspieler der Liga ist oder ziemlich katastrophal. Also wer weiß.
Ja.
Wer weiß.
Ja. Das ist aber auch, ich finde auch, das ist schön, weil ich meine, wir beschweren uns ja gerade in der Regular Season über mangelnde Spannung. Und Jalen Green bringt uns das eigentlich jedes Spiel aufs Neue.
Weißt du? Das stimmt.
So eine gewisse Ungewissheit. Eine gewisse Ungewissheit, ja. Das hat auch was für sich.
Wie Weiland Forrest Gump, ne? Eine Schachtel Pralinen.
Ja, genau. Also, genug mit aktuellem, beziehungsweise wir müssen langsam weiter.
Wir können schon auch den Bucks noch einen Shoutout geben. Sie haben es ja auch.
Stimmt, Entschuldigung. Ja, okay, ja, aber das. Auf jeden Fall. Gleichzeitig.
Aber im Prinzip ist es so.
Ja, da reden wir jetzt gleich. Wir können eigentlich direkt dann übergehen. Das ist ja eine wunderbare Überleitung, nicht?
Stimmt.
Smooth wie einst. Ne? Wer war Jay Smooth nochmal? War es Crawford? Nee.
Josh Smith.
Josh Smith, genau.
Der beste Volume-Dreierschütze aller Zeiten.
Aller Zeiten, ja. Der die Clippers allerdings mal abgeschossen hat.
Das stimmt. Ja. Der auch mit allem anderen, was er gemacht hat, eigentlich nah an meinem Herzen war.
Ja.
So, überragender Spieler gewesen, wenn er einfach keine Dreier genommen hätte.
Aber das war so schön, das hat so viel Spaß gemacht.
Ja.
Auf jeden Fall so ungefähr ist der Übergang. Es war so ein bisschen, also nicht zu erwarten, aber die Favoritenrolle war klar verteilt, würde ich sagen. Oder? Nachdem kein Banchero, kein Franz.
Und ja.
So. Obwohl Orlando ja trotzdem deutlich schwerer gemacht hat, als man vielleicht hätte annehmen können.
Ja, auch weil Jalen Suggs jetzt neuerdings sagt, ihr denkt, wir haben keine Offense mehr.
Ja.
Denkt ihr das wirklich? Ich mach das jetzt. Nicht. Also,
er denkt, weißt du, was er denkt? You think Jalen Suggs offensively, but he doesn't.
Ja, sehr gut. Ja,
siehst du? Ja, Entschuldigung.
Nee, ich glaube, also was Orlando halt sich weiterhin bewahren kann, ist, dass sie Leute echt nerven können und dass sie es schwer machen können, in Spiele reinzukommen und dass sie halt einfach, also die defensive Baseline ist ja immer noch extrem hoch. Ich denke zwar, dass Franz da schon auch echt einen wichtigen Beitrag geliefert hat als Verteidiger, aber was das angeht, ist ihr Kader echt einfach tief und hochkarätig und sie kommen, also auch von der Bank kommen noch gute Verteidiger. Die Offense ist halt einfach so ein bisschen, da muss man jetzt mal gucken, was passiert.
muss man mal gucken.
Bis Banchero dann hoffentlich demnächst irgendwie zurückkehrt. Und auch dann wird es anders aussehen, als es jetzt mit der Wagner-zentrischen Offense über die letzten Wochen aussah. Aber, also, was das angeht, da werden sie schon auf jeden Fall Rückschritte machen. Und sie waren ja selbst mit Wagner kein gutes Offensivteam.
Ja.
Also, so ehrlich muss man dann sein. Aber ich glaube, solche Spiele wie jetzt gegen Milwaukee, die wird es wahrscheinlich häufiger mal geben. Also, wo sie halt irgendwie einfach mittendrin sind und wo man sich dann schon am Ende ziemlich strecken muss, um sie dann auch zu schlagen. Also jetzt hat's ja Dame am Ende nach Hause gebracht. Dafür haben sie ihn geholt. Aber es war ja eng. Und also auch kurz vor Schluss hatte Orlando ja sogar noch eine Führung gehabt.
Ja. Ja, sie haben es, also ich meine, gut, der Grieche, der lässt sich halt nicht beeindrucken. Der macht dann schon irgendwie sein Ding. Zumindest so im Großen und Ganzen im Spiel 37 Punkte. Aber sie haben es halt schon geschafft, so dem Rest irgendwie so ein bisschen die Lust zu nehmen. Jetzt abgesehen von Dame und Portis. Aber Chris Middleton nicht gescored, Trent nur 6 Punkte. Also die Unterstützung war quasi jetzt nicht so da. Und ich glaube, wie du sagst, also das ist halt diese jungen Teams, die einfach extrem gut verteidigen. Wir haben über OKC gesprochen, Houston kurz angesprochen. Die haben halt, und ich fand es ganz interessant, weil Dennis Schröder hat es ja auch vor der Saison gesagt, ich will es jetzt nicht nochmal, ne, aber als ich das Interview mit ihm, hat er auch gesagt, wenn wir hart verteidigen und hart spielen, haben wir immer irgendwie eine Chance. Und ich finde, das ist natürlich du siehst es ja bei den Nets, die ja deutlich besser unterwegs sind, als wir jetzt erwartet haben. Aber du siehst es, finde ich, auch gerade bei diesen jungen Teams, die ja alle noch zusätzlich Talent haben. Also sie sind halt immer, dadurch, dass sie jedes Team, wie du sagst, auch nerven können, haben sie eigentlich immer eine Chance, ein Spiel zu gewinnen. Oder sie haben halt auch dieses Ding, wenn dann ihre Besten fehlen, haben sie die Möglichkeit, das andere Team so ein bisschen mit runterzuziehen durch ihre Defense. Und das ist, ja. Also da, gerade bei den dreien, ist es schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen, wie viel Gewicht die Defense haben kann oder eine Defense haben kann.
Ja, es klingt plump, aber sich ganz doll anstrengen in der Defense kann in der Regular Season schon einfach echt einen relativ großen Unterschied machen, weil du halt einfach in der Lage bist, wenn das halt auch relativ tiefe Kader sind, da halt einfach durchzurotieren und das ganze Spiel über den Druck hochzuhalten, relativ viel Full-Court-Press zu spielen und so, was ja Brooklyn beispielsweise auch viel macht, aber was Orlando auch viel macht, dadurch halt einfach Leute ja zu nerven und so dann auch mal einen Talentnachteil, der vielleicht vorliegt, auf andere Arten bis hin zu kompensieren. Da werden sich die Magic jetzt halt einfach noch ein bisschen mehr drauf verlassen müssen, schätze ich mal.
Das stimmt. Zumal ja Banchero gibt es auch noch keine richtige Timeline, glaube ich, für seine
Rückkehr. Ja, es hieß immer mal Mitte Dezember. Und dann hat er irgendwie vor einer Weile gesagt, er hofft schon, dass es vor Weihnachten ist. Also ewig kann das jetzt dann ja nicht mehr sein, weil also er ist aber Breaking, so, aber in 2 Wochen ist ja schon Weihnachten. Uh-huh. Und insofern, irgendwann wird es dann hoffentlich soweit sein.
Also ich meine, es war ja so, er sollte reevaluiert werden, ne? In 4 bis 6 Wochen war das Ding. Und es hat, also ich habe jetzt immer geschaut, weil Mosley hat vorgestern, hat er gesagt, so, sie wollen jetzt keine Timeline, also sie wollen jetzt da irgendwie kein Datum nennen, weil da irgendwie jeder für sich, also jeder reagiert anders, aber er macht schon wieder so ein bisschen Ballhandling, leichte Bewegung auf dem Court und he's responding well, sagt er. Aber sie haben da jetzt irgendwie keinen festen Plan, wann er zurückkehren soll. Also ich finde es auch okay. Meine, das Team ist ja gut genug. Das Polster ist ja im Prinzip auch, also ich meine, naja gut, wobei so ein Riesenpolster ist es gar nicht, ne? Also du kannst dann mittlerweile bis Platz 7 bist du schon in abgerutscht.
Das ist so.
Nee. Ja, nee, bist du nicht.
Du darfst nicht vergessen, dass die Teams, die da sind, die da zwischen ihnen und Platz 7 sind, dass die ja dann auch alle Spiele gewinnen müssten.
Das stimmt. Und sie sind drei Spiele vor den Hawks auf 7. Also das ist, glaube ich, das Ding. Ich meine, die Knicks, das kann natürlich passieren, dass sie da, ich meine, sie haben 3 Spiele mehr als die Knicks bis momentan. Die Heat, ist eigentlich auch krass, die Heat haben 5 Spiele weniger als Orlando.
Ja, Orlando hatte bisher sehr, sehr vollen Kalender. Ja.
Also es kann passieren, aber im Endeffekt bis zum Osten bist du halt auch schnell wieder oben mit dabei. Und ich glaube, dann ist es halt, ja, lieber fit werden und dann gucken. Aber ist schon bitter, also dass jetzt Franz und Banchero im Endeffekt die gleiche Verletzung haben. Und halt nicht Ankle Sprain, was man ja oft hört, sondern halt diese Risse in der Bauchmuskulatur.
Also ja, so eine Verletzung, die man sonst irgendwie einmal alle 5 Jahre in der NBA mitbekommt bei irgendeinem Spieler, der eine gewisse Signifikanz hat, sage ich mal, und hier halt einfach die beiden Besten von einem Team innerhalb kurzer Zeit, die sich dann auch noch irgendwie damit überschneiden, das ist halt schon echt extrem bitter. Auch wahrscheinlich komplett random, außer sie machen irgendwie irgendein Bauchmuskeltraining, was einfach nicht gut ist.
Wahrscheinlich wollen sie einfach alle im 8-Pack irgendwie dann, ich meine, Orlando ist jetzt zwar nicht am Strand, aber dann, wenn sie irgendwo mal Richtung South Beach Ausflug machen, wollen sie wahrscheinlich ein bisschen posen.
Meinst du, das ist es?
Ich bin mir da 100% sicher. Also es gibt für mich keine andere plausible Erklärung.
Ja. Ja, kann schon sein. Also kein Plan. Irgendwie ist es halt einfach, glaube ich, richtig dumm gelaufen. Aber hoffen wir einfach mal, dass beide sich davon irgendwie einigermaßen solide erholen und dann wiederkommen. Wir dann irgendwann auch mal die. Also ich bin ja tatsächlich eigentlich total gespannt darauf, wie das dann aussieht, wenn beide zusammenspielen, nachdem man jetzt diesen Franz Lieb halt gesehen hat. Also inwieweit das irgendwie beeinträchtigt, wie. oder also nicht beeinträchtigt, sondern beeinflusst, wie sie sich halt neu aufstellen und so. Und da müssen wir jetzt definitiv lange drauf warten. Und die Dynamik kann sich jetzt natürlich auch dadurch verändern, wenn Paulo zurückkommt und 50 pro Spiel macht. Wovon ich jetzt nicht unbedingt ausgehe, aber ja, wir werden sehen, was passiert.
Ich meine, das Ding ist ja, also egal wie Paulo jetzt spielt, wenn er zurückkommt, also Mosley und der Coaching-Staff und das Team weiß ja quasi, wen sie da haben mit den beiden. Und ich meine, die Idee muss ja schon sein, beides zu maximieren. Und deshalb finde ich es schon wahnsinnig spannend zu sehen, was dann genau dann die Idee sein wird. Weil gerade ein Team, das offensiv so Probleme hat, du hast ja jetzt mit den beiden halt echt Komponenten, die ja mal, also oder zwei, die eine Offense ja mehr oder weniger theoretisch mehr oder weniger tragen können. Und wenn du sie im Kontext hast, es sollte ja auch irgendwie versuchen, dass sie versuchen, das sollte ja auch irgendwie funktionieren, dass die beiden voneinander profitieren. Also gerade Franz, der attackieren kann, der aber halt auch nicht nur, also der natürlich eine Possession einfach einleiten und beenden kann, der aber auch den Rest mit einsetzen kann und Banchero, ja klar, Scorer, aber hat auch sein Passing immer weiter verbessert. Also es könnte ja schon, also ich bin halt gespannt drauf, zu sehen, wie du jetzt, okay, wir haben im Endeffekt so zwei, die ein Alpha geben können, mehr oder weniger offensiv, die jetzt aber nicht das komplette Skillset mitbringen und egal, also wer da jetzt, egal was Banchero jetzt macht, also wie man das zusammenfügt dann, sobald beide fit sind.
Und das wird, ja.
Also wie das dann aussehen kann auch im Endeffekt, also was dann die Idee von Mosley ist und seinem Staff.
Ja, die Saison wird dadurch jetzt auch unverhofft zum guten Testcase für so Nerds wie mich, die immer überlegen, wer von beiden ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtiger für das Team.
Ja.
Das wir werden jetzt Ansatzpunkte sammeln. Wir ist halt ätzend. Also in der ja, eigentlich einfach nur gute Besserung und
genau.
Eine ganz kurz noch, ne, zu den Bucks. Mhm. Was machen wir denn jetzt aus den Bucks? Ich finde es langsam echt kompliziert, also sie gewinnen ja viel. Mhm. Sie haben jetzt Middleton wieder da, der also in dem Spiel jetzt als Scorer nicht da war, aber dafür 8 Assists hatte. Also der hat ja schon irgendwie was beigetragen, tut der Offense auch auf jeden Fall gut. Giannis ist ein Monster, ganz klar. Dame ist besser als letzte Saison, finde ich. Aber die gewinnen ja nie gegen gute Teams. Also auch das, ich meine, klar, Orlando ist nominell ein gutes Team, aber Orlando hat jetzt seine beiden besten Spieler und Jonathan Isaac nicht gehabt. Also ist jetzt auch, ist ja ein reduziertes Team. Und insgesamt so, die Bucks haben die jetzt einfach ihre Lösung gefunden und sind sie jetzt auf einmal doch einfach wieder richtig gut oder haben sie einfach auch gerade eine entspannte Phase vom Spielplan? Wie siehst du sie so insgesamt jetzt an?
Also ich sehe es schön nach Schweizer Maxime. Nein, ich sehe so ein bisschen eine Mischung. Also wir haben ja als wir gesagt haben, wir hatten ja vor
ein paar Wochen. Das ist ein Bankgeheimnis und du verrätst es einfach nicht.
Richtig, genau. Ich verabschiede mich hiermit auch. Nein, cool. wir haben ja vor ein paar Wochen drüber gesprochen und da haben wir auch, oder hast du ja auch den Spielplan angesprochen, da hatten sie ein paar Spiele gewonnen, sah so aus, okay, jetzt, also Spiele auch, habe ich ja damals auch gesagt, Spiele, die sie vorher eben nicht gewonnen haben. So in der Hinsicht, glaube ich, sie haben es schon so ein bisschen gedreht, sie haben wir auch schon drüber gesprochen, Line-Up ein bisschen verändert, sie haben jetzt mehr Athletik, Andre Jackson startet, auch wenn er offensiv kein Faktor ist, aber es ist halt, das Team ist jetzt weniger behäbig, es ist ein bisschen jünger geworden, es ist ein bisschen athletischer geworden. Und sie gewinnen jetzt die Spiele, bei denen sie am Anfang Probleme hatten. Und gleichzeitig, wie du sagst, es ist halt einfach, sie spielen halt selten gegen Teams, gegen die es dann in Richtung Playoffs ginge. Deshalb weiß man im Endeffekt noch nicht, wie gut sie denn sind. Also das glaube ich, das sieht man dann schon erst. Also jetzt wird es natürlich interessant, Halbfinale, Knicks oder Hawks. Und dann muss man gucken, wie es dann ist. Aber ich glaube, dann wenn man eine Phase kommt, in der sie mehr gegen mehr Top-Teams spielen, sieht man schon so ein bisschen mehr. Es kann aber natürlich auch sein, dass diese Phase auch hilft, halt einen gewissen Rhythmus zu finden, der dann eben auch hilft, wenn du gegen bessere Teams spielst. Du wirst dann die Probleme gehen ja da nicht weg. Nämlich, dass sie halt wenig echte Two-Way-Player mit Athletik haben, dass jetzt, mein Connor zum Beispiel hat jetzt nicht gespielt, dass sie nicht tief sind, dass der Kern teilweise relativ alt ist, dass Middleton zwar immer noch ein sehr, sehr kluger Basketballer ist, ein sehr, sehr kluger Offensivspieler ist, aber halt körperlich nicht mehr auf dem Level sein kann, dass er jetzt zum Beispiel während des Meisterschaftsruns hatte. Und das bleibt weiterhin bestehen. Aber ich glaube, also wie gesagt, wenn so gewisse Dinge halt einfach, die jetzt funktionieren, die können dann halt gegen Top-Teams, wie gesagt, wenn so ein gewisser Rhythmus da ist, kann das gegen Top-Teams auch helfen. Ich würde jetzt halt noch nicht so weit gehen und zu sagen, okay, die Bucks sind zurück und können auf jeden Fall die Celtics fordern oder wären jetzt in der Playoff-Serie gegen Orlando für mich sofort Favorit. Also sie hätten, glaube ich, den besten Spieler, weil Giannis einfach eine brutale Saison spielt. Aber ich bin jetzt noch nicht, sondern es ist einfach, sie haben es insofern gedreht, dass sie einfach konstant das tun, was sie müssen, nämlich Spiele gegen eigentlich schlechtere Teams zu gewinnen. Aber ich habe jetzt noch keine, für mich sind noch keine klaren Anhaltspunkte da, was das Ceiling dieses Teams ist.
Fair. So. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Sehr gut. Dann marschieren wir langsam weiter. Einziges Ding heute ist, ich hoffe, ich knack nicht irgendwann weg. Also ich meine, ihr könnt es nicht sehen, weil es ja ein Audioformat, aber also die Schwerkraft macht mit meinen Augen, was sie normalerweise mit Nikola Jokic macht. Also es ist heute sehr schwer, weil ich hatte einen kleinen Trip. Ich hatte einen kleinen Trip, klingt auch gut. Also ich war auf Reisen, sagen wir es mal so. Ich war unterwegs und kam leider gab's Schwierigkeiten mit dem Transportmittel meiner Wahl. Also ich hab gewisse Dinge, die ich eigentlich hätte bekommen sollen, habe ich nicht bekommen. Und dann war ich am Ende irgendwann war ich leider erst um 12:30 wieder in München, beziehungsweise um 12:45 dann zu Hause und musste aber heute, um zu arbeiten, muss ich sehr früh aufstehen. Und deswegen, der Tag wird ein Kampf. Der Podcast, so viel Freude er mir eigentlich jede Woche bereitet, ist heute natürlich, wie gesagt, ich muss mich irgendwie wach halten. Aber du weißt ja, wir haben ja Medizin quasi.
Also ja, und zwar Medizin. Damals das Gegenmittel. Von Werner, das muss kesseln. Kann ich dir empfehlen, also das habe ich dadurch gelernt, kann man nämlich einfach sich Streichhölzer in die Augen machen, dann bleiben die
richtig
auf.
Ja, ich erinnere mich.
Wobei das auch nicht nur da, aber auch bei Clockwork Orange, glaube ich, auch. Aber das würde ich dir jetzt nicht empfehlen.
So, ich glaube generell, viele Dinge aus Clockwork Orange sollte man nicht empfehlen, oder?
Ist das? Ich denke auch. Versuch's lieber mit Holy.
Das war mein Punkt. Die meisten von euch kennen es ja. Holy Energy. Ne? Unser Lieblingspartner. Nein, unser sehr geliebter Partner, mit dem wir jetzt länger schon zusammenarbeiten, die eine riesige Bandbreite sehr leckere Energy Drinks haben. Und zwar sehr leckere Energy Drinks ohne Taurin, ohne Zucker, ohne künstliche Geschmacksstoffe, die sehr, sehr fruchtig schmecken. Und fruchtig, mit fruchtig meine ich also jede Frucht, von der ihr schon mal gelesen habt, so ungefähr.
Und auch welche, von denen ihr noch nie gelesen habt.
Richtig. Die gibt es als Geschmacksrichtung. Also es ist für jeden ist was dabei. Es lohnt sich durchzuprobieren. Es gibt Energy und es gibt aber nicht nur Energy Drinks. Es gibt auch Eistees zum Beispiel, die ich sehr gern trinke. Matcha, Green Tea, Lime. Das ist so, ne, das ist mein Ding. Wenn ich müde bin an einem Tag wie heute, wird das, ne, und es ist, das Ding ist, selbst wenn es ein stressiger Arbeitstag ist, es geht schnell, weil es ist in Pulverform. Ihr braucht nur einen kleinen Löffel, packt in den Shaker, einmal durchgeschüttelt. Wasser natürlich noch drauf, weil sonst bringt Schütteln nichts.
Wasser ist gut,
ne, für den Flüssigkeitsaspekt. Schön durchgeschüttelt, auch immer mein Tipp, paar Eiswürfel rein, kalt schmeckt's am besten, auch im Winter. Und dann trinken und dann brauchst du die Streichhölzer nicht mehr.
Absolut.
Und das Schöne ist ja bei Holly, es gibt nicht nur immer wieder neue Geschmacksrichtungen, es gibt auch immer wieder neue Aktionen, richtig?
Absolut. Also unter anderem gibt es im Moment ein Angebot für Neukunden, die bei jedem, also bei jeder Bestellung einen gratis Thermoshaker auch noch hinzubekommen, der so ein Getränk dann mindestens 10 Stunden entweder warm, kann man nämlich auch warm trinken, oder kalt, würde ich jetzt auch eher bevorzugen, hält. Also das kann man sich im Moment anschauen, das ist auch sowieso, gerade wenn ihr es noch nicht kennt, kann ich das immer nur wieder empfehlen, das Probierpaket von Holy auszuprobieren. Da sind ganz viele verschiedene Sorten, also sowohl Energy als auch Eistee als auch Hydration Drinks. Da kann man sich einfach mal ein bisschen durchprobieren. Da kann man mal gucken, was einem gefällt und das dann halt nachbestellen. Also da kriegt man einfach einen sehr guten Eindruck. Außerdem gibt's im Moment auch wieder zwei, wie eben schon erwähnt, wir gehen auf Weihnachten zu, gibt es zwei Weihnachts-themed Sorten. Also einmal Baked Apple Boar und einmal einfach Holy Energy Christmas, was Pflaume und Zimtgeschmack ist. absolute Klassiker für diese Zeit, offenbar.
Ja. Lohnt sich. Und auch vor allem warm zu genießen. Also das ist ja dann wirklich, ne?
Absolut.
Kannst du probieren.
Absolut. Naja, und das sind im Moment auf jeden Fall Angebote. Außerdem gibt's auch noch weihnachtsartige Goodies und Bundles, die ihr zu Bestellungen dazu bekommen könnt. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Natürlich schicken wir euch nicht euch auch nicht dorthin, ohne euch dann auch noch was dazu anzubieten. Und zwar gibt's Promocodes von uns. Also einmal für Neukunden Korb 5 als Zahl. Das ist 5 € Rabatt auf die erste Bestellung. Und dann haben wir noch den Code Korb. Der gibt 10% auf jede Bestellung. Also könnt ihr euch selber ausrechnen, was für euch der größere Vorteil ist. Kann man auf jeden Fall nutzen. Können wir nur sehr empfehlen. Wir packen das natürlich auch wie immer in die Shownotes.
So sieht das aus. Und wie gesagt, an müden Tagen der richtige Begleiter. Und damit, Freunde der Sonne, geht's ab in die Gerüchteküche. Es ist ja, wie ich habe es eingangs gesagt, es ist so langsam, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Der Februar kommt, die Trade-Deadline kommt, die Teams haben so ein bisschen eine Idee gewonnen, wie gut sind wir eigentlich, wer passt denn hier zu wem, den wir da haben und bei wem, ja, haben wir uns vielleicht ein bisschen verrechnet oder wer kommt nicht mehr an sein Niveau heran, wer ist vielleicht woanders besser aufgehoben. Und unser allseits beliebter Freund Shams Charani hat die Freund vor allem, also ne, gestern waren wir auch einen trinken. Und der hat...
Deswegen bist du erst so spät rausgekommen.
Genau, richtig. Der hat mal so ein paar Dinge zusammengeschrieben. Und Ole, am besten beginnen wir doch mit unserem Kapitän, oder? Dennis Schröder.
Das können wir machen.
Ist, ne, die... Rufen es Tauben von den Dächern? Oder nee, die Spatzen pfeifen es von Dächern, ne?
Ja.
Weil Tauben können ja auch gar nicht rufen.
Die Gurren.
Die Gurren ist von den Dächern. Schon länger, dass Dennis Schröder, der eine richtig gute Saison spielt, der so auch eine ziemlich gute Leaderrolle eingenommen hat bei den Nets, dass er eventuell getradet wird. Nicht, weil man in Brooklyn nicht zufrieden wäre mit ihm, sondern weil das Team, so die Nets denn das tun wollen, wovon alle ausgehen, dass sie es tun wollen, nämlich Spiele verlieren, die dafür eigentlich momentan ein bisschen zu gut sind. Stehen bei 10 und 14, damit auf Play-In-Kurs. Da muss sich was ändern. Denken viele, dass die Nets denken. Und deshalb bringt Shams vor allem Dennis Schröder als Trade-Kandidaten ins Spiel, aber auch Cam Johnson und Dorian Finney-Smith. Und angeblich sind direkt mal die Warriors gleich an allen drei interessiert. Ja. Weil man braucht ja Strength in Numbers. Da reicht es ja dann nicht, dass einer kommt, sondern braucht man ja die Masse. Und sie sind angeblich an allen dreien interessiert. Jetzt aber, wie gesagt, unser Kapitän. Deshalb mal meine Frage konkret an dich. Wie sollte es zu diesem Trade kommen? Wie sähst du diesen Trade? Also allgemein, wie könnte Schröders Rolle für dich aussehen? Wie gut wäre es für ihn und wie, also für ihn persönlich? Und wie sehr könnte er den Warriors helfen?
Also das sind viele verschiedene Sachen und unter anderem sind es halt auch,
du musst also, da sein.
Müsste man natürlich auch abwarten. Ist das dann jetzt ein Deal nur für ihn? Sind da dann auch die Forwards irgendwie mit drin oder einer von beiden? Oder also was hat das alles zu bedeuten? Wenn wir jetzt nur auf Schröder gucken und sagen, also wir finden einen Weg, wie der alleine zu den Warriors kommt, dann glaube ich, dass das eigentlich ein ziemlich idealer Fit ist, um ehrlich zu sein. Mhm. Also weil das, man muss ja dazu sagen, bei allem, was wir jetzt über Trade-Möglichkeiten diskutieren werden, auch über die nächsten Wochen, es ist sehr, 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 sehr kompliziert im neuen Collective Bargaining Agreement. Ja. Gerade bei Teams, die irgendwie finanziell eh schon ein bisschen angeknackst sind, oder das sind fast alle. Also es ist richtig nervig, wenn man da irgendwie versuchen will, irgendwelche Deals zu bauen. Und das wäre in diesem Fall einfach nicht so. Die Warriors haben das Gehalt von D'Anthony Melton, der ja verletzt ist und für die gesamte Saison ausfällt, das Gehalt ist fast exakt identisch mit dem von Dennis Schröder. Und also da sind zwar, ich glaube, Schröders ist für 200.000 höher und eigentlich sind die Warriors hardcapped, aber das funktioniert gerade so. Also es ist gerade noch in dem Bereich. Ja, nee, also das ist einfach in dem Bereich, wo man das trotzdem füreinander tauschen darf. Und wenn man dann bedenkt, also dann können die Warriors wahrscheinlich noch zwei Zweitrunden-Picks oder ein Erstrunden-Pick oder sowas da mit draufpacken und dann würde das halt straight up funktionieren. Und dann fände ich das schon sehr sinnvoll. Jetzt mal abgesehen davon, was sie vielleicht sonst noch machen wollen, weil also für mich löst es jetzt nicht alle Probleme, aber es würde ihnen auf jeden Fall helfen, weil das ein Upgrade für einen momentan ja nicht wirklich aktiven Kaderplatz ist, weil, wie gesagt, Melton ist verletzt. Und Schröder bringt ja ein paar Sachen, die die Warriors im Kader eigentlich gar nicht haben. Also ein On-Ball-Creator, der nicht ausschließlich für sich selber kreieren kann, wie es ja, also Jonathan Kuminga oder Wiggins, die können sich ja schon Würfe für sich erarbeiten, aber die können ja jetzt nicht wirklich andere mit einbeziehen. Draymond kann super andere Leute finden, ist aber als Scorer selber total harmlos. Schröder wäre halt noch jemand, der da reinkäme und dem kannst du den Ball in die Hand geben, gerade auch wenn Curry mal auf der Bank sitzt und einfach sagen so, du kannst jetzt hier mit deiner Penetration, mit deinem Playmaking, auch mit deinen eigenen Scoring-Fähigkeiten dafür sorgen, dass unsere Offense nicht absäuft, sondern dass wir irgendwie im Flow bleiben. Und der kann meiner Meinung nach auch ganz gut neben Curry funktionieren. Also defensiv muss man natürlich immer sagen, das ist relativ klein alles, aber Schröder ist ja ein guter Verteidiger. Insofern kann man da schon auch Kombinationen finden, wo das gut funktioniert. Ich meine, die Warriors haben sowieso die viertbeste Defense der Liga. Also das ist ja überhaupt nicht die Problemzone, sondern wenn sie Probleme haben, dann liegen die für mich schon eher darin, dass sie eigentlich nicht genug richtig gute Offensivspieler haben, die, wie gesagt, so diese kreierenden Fähigkeiten mit einbringen. Und das könnte Schröder dort tun. Er könnte es nicht auf dem Level, was die Warriors meiner Meinung nach eigentlich brauchen, also im Sinne von einem zweiten richtigen Star. Und deswegen glaube ich auch, dass das am Ende Priorität genießt gegenüber allen Möglichkeiten, da vielleicht Dennis Schröder reinzuholen. Unabhängig davon fände ich, aber wäre er einfach eine sinnvolle Verstärkung. Und wenn man den Weg findet, um beispielsweise einen der Stars, über die wir vielleicht gleich noch reden, zu kriegen und dann halt trotzdem Melton plus Picks für Schröder noch machen zu können, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil der ist, so oder so wäre das ein sinnvolles Upgrade für dieses Team, finde ich.
Ja, gerade auch, also was du sagst, die Warriors verteidigen ja gern mit Druck auf den Ball und da ist Schröder ja extrem gut. Also das ist ja so sein, also auch wenn er jetzt nicht der Größte ist, aber da das passt ja sehr gut und auch daneben Curry kann, also Curry kannst du dann wieder ein bisschen besser auf Ball nehmen, so, also ich glaube, das könnte schon gut passen und was du beschrieben hast, dass er halt einfach in die Zone kommt und da halt die Offense irgendwie ein bisschen ins Laufen bringen kann und für andere kreieren kann, ist extrem wichtig. Wie sähst du jetzt, weil Warriors ist ja schon auch die Warriors Offense ist ja schon auch sehr, sehr viel auf Bewegung ausgelegt. Also sie ist ein bisschen einfacher dieses, aber sie spielen es ein bisschen anders dieses Jahr. Es ist halt es hat, glaube ich, ein bisschen mehr Struktur in Anführungszeichen. Aber siehst du ihn als fit jetzt so, sagen wir mal, wenn er gerade, du hast ja gesagt, neben Curry, siehst du ihn dann als fit? Also ist das für dich okay, wenn er in diesem Warriors-Kosmos abseits des Balls spielt? Siehst du da eine Rolle für ihn? Kann das funktionieren? Kann er vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, kann man auch irgendwie Sachen, sie spielen mehr Pick-and-Roll dieses Jahr oder haben gerade zum Saisonstart mehr Pick-and-Roll gespielt, dass er dann irgendwie Screener für Curry wird oder was auch immer? Kann man da sich da irgendwelche Geschichten ausdenken? Oder wie siehst du da so grundsätzlich den Fit?
Ich glaube, das ist nicht so kompliziert, weil, also natürlich jetzt gerade, wie er in Brooklyn spielt, da hat er, ich glaube, die fünfthöchste Time of Possession pro Spiel von irgendjemandem, also er hat da schon sehr, sehr viel Kontrolle über die Offense, das wäre jetzt in Golden State nicht so, aber ich halte das nicht für problematisch, weil er trotzdem auch seit Jahren jemand ist, der eigentlich weiß, wie man sich auch ohne Ball in der Hand bewegen kann, also auch jetzt, wenn er den Ball abgibt, dann bleibt er in der Offense, also dann sieht man ihn auch schon als Screener dann für andere oder als Off-Ball-Cutter und so. Also es ist jetzt nicht genau so, wie die Warriors spielen, aber es hat schon Elemente von dem, wie die Warriors gerne spielen. Und deswegen glaube ich schon, dass, also natürlich würde man ihn, wenn man ihn holt, würde man ihm auch Verantwortung übertragen, also auch On-Ball-Verantwortung. Und ich glaube auch, dass die Warriors diese Dimension eigentlich ganz gut brauchen können. Aber auch für das, wie sie eigentlich traditionell spielen, ist er immer noch, finde ich, ein solider Fit. Also zumindest gerade, wenn das so wie in dieser Saison ist, dass er halt seinen Dreier so gut trifft. Trifft ja immer noch über 38% bei einem echt relativ hohen Volumen. Also wenn er sich das beibehält, dann finde ich, dass er da auch Offball einiges mit einbringen kann und eigentlich funktionieren sollte. Weil, also er ist ja ein besserer Scorer auch als die anderen Guards, die in diesem Kontext schon funktioniert haben. Also auch jetzt als jemand wie Melton oder als jemand wie Gary Payton II, der jetzt sowieso vor allem für seine Defense da ist und Offense in erster Linie abrollt und dann dankt. Aber also das sind ja Leute, die da auch irgendwie zurechtfinden. Und Schröder ist also offensiv meiner Meinung nach in allen Belangen besser als die Guards, abgesehen von Curry natürlich, die sie da im Moment haben.
Ja, und gerade, also ich meine, also er berechnet ja quasi diese Geschichte, die Payton bringt, nämlich halt Druck am Ball, würde er auch mitbringen und gleichzeitig eben hast du, wie du sagst, bekämen sie ja dann noch einen sehr, sehr guten Offensivspieler. Nee, also ich glaube auch, dass es ganz gut irgendwie funktionieren könnte, sollte es irgendwie klappen. Ist halt, wie du auch schon gesagt hast, ist halt die Frage, wie groß der Sprung dann ist. Ich finde, die Warriors sind ja auch wahnsinnig schwer einzuschätzen, wie groß der Sprung halt sein muss. Also ist eben, wir können ja direkt weitergehen bei den Gerüchten, wenn wir gerade eh schon dabei sind. Also das ist im Endeffekt, schreibt Shams auch, dass sie halt weiterhin daran interessiert sind, einen weiteren Star zu verpflichten. Also dass das halt irgendwie so, dass das weitergeht. Sie haben in der Offseason, haben sie es bei Paul George versucht, bei Lauri Markkanen, hat beides nicht funktioniert. Sie wollen es jetzt immer noch, also es gibt dann auch so, auch schon ein paar dann Leute gehört, die gesagt haben, okay, Kerr hat auch alles getan, um wirklich alle, die sie haben, ins Schaufenster zu stellen, so im Laufe der ersten Spiele. So, die haben halt einfach haben mit dieser 12er-Rotation mehr oder weniger gespielt. Das heißt, da konnte jeder gucken, wer ihm denn da gefällt und wer da jetzt irgendwie ein Skillset mitbringt, dass das ein Team gern haben würde. Und von daher haben sie natürlich jetzt Möglichkeiten, dann irgendwie sagen, wir haben da diverse Spieler, die für euch interessant sein könnten. Auch bei Kuminga gab es jetzt auch so ein paar, war ja jetzt das Ding so, okay, jetzt Kuminga, jetzt geht's, ne, wir müssen jetzt langsam den Schlüssel übergeben, er ist bereit, dann hat er dieses 33-Punkte-Spiel gehabt. Draymond hat ja auch schon gesagt, er würde Platz machen.
Ja, er kommt jetzt von der Bank.
Ja, also, ne, und das wurde auch, gerade in dem Simmons-Podcast, wurde das auch so ein bisschen in die Richtung interpretiert. Guck mal, wie gut der Jonathan ist. Ne? Der ist halt jetzt sogar der hat jetzt sogar den Draymond verdrängt sozusagen und Draymond hat sogar von sich aus gesagt, nee, weil der ist so gut, das muss jetzt. Vielleicht ist der auch für euch gut.
Alles Psychospielchen, meinst du?
Ja, Miami Heat. Weil ich mir den, finde ich da auch so ein bisschen, finde ich aber auch so ein, ja gut, ich meine, er trifft ja seinen Dreier dieses Jahr halbwegs, aber ich weiß nicht, naja, ob das, wie gesagt, weil die Heat sind eins der Teams, die eventuell das Interesse der Warriors auf sich gezogen haben. Jimmy Butler gab es ja auch schon in der Offseason die Gerüchte. Und anscheinend sind die Heat eben auch Teil dieses Artikels offen für Angebote für Butler, hören zu. Und Butler soll offen sein, unter anderem zu den Warriors zu wechseln.
Ja, und zu den Rockets und Mavericks.
Ja, genau.
Teams,
die gut sind, genau. Also er würde gern bei einem Win-Now-Title-Contender spielen, so hat es Jarania formuliert. Und gleichzeitig, und das ist eigentlich, wie interessant findest du den Side, oder was heißt Side-Fact, den die Meldung, dass er, also er hätte ja quasi, bei Butler ist ja das Ding, wir werden gleich auch noch über die, du hast ja schon kurz angeschnitten, aber über die Probleme des CBA sprechen. Butler verdient momentan 49 Millionen und hat eben die Player-Option für kommende Saison über 52 Millionen. Und dann sollen Teams informiert worden sein, dass er vorhat, diese Option nicht zu ziehen. Also dann halt Free Agent zu werden quasi im Sommer und halt eine neue Vertragsverlängerung anzustreben. Was, in welchen Sphären bewegen wir uns dann bei Jimmy Butler, wenn er einen neuen Vertrag unterschreiben würde?
Das ist, glaube ich, ganz schwer zu beantworten, weil eigentlich braucht er dafür ein Bounceback. Das weiß er, glaube ich, auch. Und deswegen denkt er auch am besten dafür bei einem guten Team sein, wo er halt auch die Chance hat, vielleicht einen tiefen Playoff-Run hinzulegen und das halt auch irgendwie nochmal ein Investment für ihn getätigt hat, um dann irgendwie Argumente auf seiner Seite zu haben. Weil, also für mich ist es irgendwie so, sie haben das ja auch über den ganzen Sommer hieß es ja schon, dass das so sein würde. Also, dass er sich mit den Heat darauf geeinigt hat, okay, es gibt jetzt erstmal keinen neuen Deal und das aber auch dann klar war, selbst wenn sie ihn irgendwie wegschicken, er will dann auch erstmal keinen Deal unterschreiben oder so. Also es geht nicht um eine Extension, sondern es geht erstmal darum, diese Saison zu schreiben. Das war da auch immer die ganze Zeit so. Wenn es jetzt aber darauf hinausläuft, es gibt jetzt einen Trade oder er bleibt in Miami und die Saison ist halt einfach nicht gut oder also endet frühzeitig oder er macht dann in den Playoffs halt nicht diesen Leap, den man von ihm kennt, der irgendwie so das ist, was Jimmy Butler als Star irgendwie definiert, dass er in den Playoffs einfach besser ist als während der Regular Season. Wenn das nicht passiert und dann die Lage sich ändert, dann ist das ja scheißegal, ob er jetzt sagt, ich steige dann aber aus meinem Vertrag aus, weil entscheiden kann er das ja sowieso erst final, wenn es dann soweit ist. Mhm. Der kann ja da jetzt noch nicht aussteigen. Ja. Wäre ja auch bescheuert, wenn es so wäre. Und insofern gebe ich da eigentlich gerade gar nicht so wahnsinnig viel drauf, sondern für mich ist das eigentlich auch komplett davon abhängig, was passiert denn zwischen jetzt und nächsten Juni, Juli, wenn es dann wirklich darum geht, diese Entscheidung zu treffen und einen neuen Vertrag auszuhandeln. Wenn er jetzt keinen Bock hat, einen zu unterschreiben. Also natürlich gäbe es auch das Szenario, wo ein Team sagt, du, wir wollen gern, also wir sind total interessiert an dir, damit sich das für uns lohnt, müssen wir aber jetzt schon über einen Vertrag sprechen und sowas vereinbaren. Dann wäre es natürlich was anderes. Dann fände ich es auch total spannend, also auch weil es schwer zu bewerten ist, was da dann irgendwie fair ist. Aber wenn dieses Interesse seinerseits nicht da ist, dann ist das ja gerade irgendwie gar kein Faktor.
Ja gut, na ja, klar, das stimmt, das stimmt. Es ist für mich war es nur interessant, weil ich bei Butler halt, du hast gesagt, er braucht einen Bounceback. Wir haben diese Verletzten-Historie und er ist halt schon, er hat halt die Mitte 30 schon geknackt.
Und dann ja, ist halt, also und dann ist er eine Nervensäge bei jedem Team irgendwann.
Ja.
Selbst jetzt in Miami.
Genau. Da kann natürlich das hohe Alter aber auch ein Vorteil sein, weil keine Ahnung, wie viele Jahre er noch hat.
Ja.
Weißt du? Wenn es nur 1-2 Jahre noch sind, dann vielleicht geht's dann ohne Nervensäge zu sein. Nein, aber deswegen, das war so ein bisschen mein Gedanke. Was stellt sich, also wie weit kann man auseinanderliegen am Ende dann? Was stellt sich Butler vor? Er will wahrscheinlich schon nochmal einen soliden Vertrag unterschreiben. Und was sind Teams dann in Anbetracht, also wenn man all diese Dinge kombiniert betrachtet, was sind dann Teams irgendwie bereit zu bezahlen? Aber ich glaube, die erste Hürde ist ja auch schon so ein bisschen das CBA, einfach weil dieser Vertrag halt sehr dick ist. Und wenn wir halt über potenziell Contender sprechen, die können ja nichts aufnehmen. Also die müssen das halt so matchen und dann musst du halt, die wollen natürlich jetzt nicht unbedingt die Mavs jetzt Doncic oder Kyrie abgeben, sondern dann musst du ein bisschen die Bank öffnen im Endeffekt und musst halt dann opferst deine Tiefe und dann wäre die Frage, wie sinnvoll das ist.
Es ist auch selbst damit noch nicht getan, weil das, also zumindest bei Teams, die jetzt selber schon in diesem restriktiven Bereich sind, also First oder Second Apron. Es muss ja dann quasi ein exaktes Match sein.
Ja, genau.
Also nicht nur irgendwie ungefähr das Gleiche, so wie das früher war, sondern es muss ja mehr oder weniger exakt sein.
Ja.
Und Teams, die im Second Apron sind, dürfen auch nicht mehrere Gehälter kombinieren.
Richtig, genau.
Um da was auszugleichen, sondern es muss dann halt wirklich einfach den Zufall haben, dass da jemand quasi den gleichen Vertrag hat und dass das dann genau passt. Das ist halt einfach sehr schwer zu realisieren. Es gibt da ja auch andere, also bei Houston, wenn ich mich jetzt nicht irre täusche, ist es ja nicht der Fall. Da ist halt schon irgendwie ein bisschen mehr Spielraum gegeben, aber so bei Teams wie den Warriors und wenn ich mich nicht wahnsinnig täusche, auch bei den Mavs, ist es halt echt eigentlich schon ziemlich schwer bis fast unmöglich, da einen richtig guten, also beziehungsweise überhaupt einen Deal zu finden. Was das Ganze für mich auch irgendwie frustrierend macht, abgesehen davon, dass ich diese Komplexität der Trade-Regeln vom neuen CBA irgendwie auch so als Berichterstatter abstoßend finde und es auch für die aus Teamsicht eigentlich nicht geil finde, wie heftig das jetzt mittlerweile ist.
Haben sie es zu krass gemacht? Irgendwie
Ich glaube, manche Zusätze sind ein bisschen zu heftig, ja. Also, dass man Sachen ein bisschen begrenzt und so, finde ich an sich, also ist ja okay, auch wenn die Liga das vielleicht manchmal auch ein bisschen unterschätzt, wie sehr das die Leute interessiert, wenn man diese Spekulationen hat und diese Trades. Also es ist ja für das Interesse an der Liga ist es ja einfach auch schon einigermaßen wichtig. Also vielleicht haben wir das auch ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist. Aber ich weiß, also dass man versucht, da ein bisschen einzuschreiten und Kosten zu begrenzen. Und also das war ja ursprünglich so ein Ding, dass man sich halt auch ein bisschen wettbewerbsfähiger macht gegenüber den Teams, bei denen Geld gar keine Rolle spielt, also den Clippers oder Warriors dieser Welt, die halt einfach zu viel ausgeben, um wirklich vergleichbar zu sein mit einem Team wie Indiana oder so. Das ist ja irgendwie alles okay, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass hier so ein bisschen der Vogel abgeschossen wurde. Also dass das einfach ein bisschen übertrieben wurde und jetzt muss man mal gucken, wie sich das über die nächsten Jahre sortiert und ob man vielleicht einzelne Regeln auch ein bisschen aufweichen kann oder so, um nicht alles so kompliziert zu machen.
Ja, ich meine gerade das Ding, dass du das Gehalt exakt matchen musst und aber keine Gehälter zusammenfügen darfst. Also es macht es ja nahezu unmöglich eigentlich.
Ja, für Teams, die beide in einem gewissen Bereich sind, macht es das ziemlich unmöglich, ja.
Ja, deshalb sagen ja, also deshalb, ich habe auch schon ein paar Mal gehört, dass man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass Butler getradet wird, obwohl die Heat interessiert wären, obwohl er interessiert wäre. Also es ist halt einfach wahnsinnig schwer realisierbar, zumal halt eben Contender sich ja oft in diesen Sphären bewegen. Also Houston ist jetzt auch noch kein klassischer Win-Now-Contender, auch wenn sie eine extrem gute Saison spielen. Aber das ist natürlich so ein bisschen ein Extrembeispiel, aber halt eine andere Situation, weil die halt noch mehrere Verträge oder die halt noch ein junges Team sind und halt einige noch auf Rookie-Verträgen rumlaufen haben und so.
Aber Houston ist für mich eigentlich fast das interessanteste Team von dieser Liste, muss ich sagen. Einfach weil man da vielleicht einen Weg finden kann.
Genau.
Dass es funktioniert.
Wäre es sinnvoll aber? Also mit Blick auf Altersstruktur und ja.
Das ist halt so ein bisschen die Frage. Also
die Jahre, die Jimmy Butler noch hat.
Die Rockets sind ja schon irgendwie, also obwohl sie so jung sind, wirken sie nicht unbedingt immer wie ein Team, was Lust hat zu warten, sondern eher wie ein Team, das, ja, das es halt eilig hat. Und da, also Butler würde sie schon jetzt klar besser machen. Also was du vorhin auch angesprochen hast, so mit dem Unterschied zwischen Houston und OKC. Es gibt einige Unterschiede, genau, aber einer der Unterschiede ist, dass es halt die Bucket-Getter am Ende gibt und die hat Houston in der Form nicht. Und das könnte Butler schon für ein, zwei Jahre sein. Das, ja, das ist ja schon so. Aber ob das jetzt ein sinnvolles Langzeit-Commitment für sie wäre, auch natürlich dann abhängig von dem, was man für ihn abgeben müsste, das finde ich auch schwer zu sagen.
Ja. Nee, aber das, den Gedanken hatte ich eben auch. Also, dass da halt dann schon jemand wäre, der gern in solchen Momenten die Verantwortung übernimmt und dann, dass die ganze Geschichte auch mit Leben füllen kann. Also, das von daher, ja, es ist wahrscheinlich uninteressant. Wie du sagst, die Warriors sind halt, für die Warriors wird es halt eher schwierig. Also, hast du, wenn du sagst, die Warriors, wenn du überlegst, die Warriors sind auf der Suche nach einem Star, hast du irgendjemanden, wo du, also jetzt mal, der realistisch sein könnte, wenn man sich auch Kumingas Gehalt anschaut? Oder ist es, also war das ja
vielleicht. Kumingas Gehalt ist nicht der Rede wert. Es müssten auch Wiggins und wahrscheinlich noch mehr weggehen.
Und wer, aber hast du jemanden im Blick?
LeBron James. da gab es letzte Saison schon mal ein Interesse und wer weiß. Anscheinend wird ja im Moment darüber spekuliert, weil er hat ja eine No-Trade-Klausel und im Moment wird ja darüber spekuliert, ob er nicht vielleicht dann doch, weil die Lakers halt vielleicht nicht ganz so geil sind, an einen Punkt kommen könnte, wo er sagt, wisst ihr was, Freunde.
I'm leaving.
Ja, vielleicht. Also ich glaube es nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es die Warriors interessieren würde und dass sie die Route nochmal zumindest eruieren werden, ob da was geht. An sich fände ich bei Ihnen ja Butler auch einen ziemlich geilen Fit. Ich weiß halt nur nicht, ob man, wie gut man den, aber warte mal, red mal kurz weiter, ich spiele mal kurz an der Trade-Maschine.
Mach das mal.
Für Houston würde Fred Van Vliet plus Jae'Sean Tate angeblich funktionieren für Butler. Gehaltmäßig. Okay.
Aber das ist natürlich die Frage, ob dann Miami sagt, yay!
Na, du brauchst natürlich Picks. Ja.
Haben sie ja relativ viele, die Rockets. Also
eben.
Ja, das wäre natürlich, aber wahrscheinlich.
Aber die muss ich ja, es ging ja jetzt nur um Gehälter. Nicht
das darum, stimmt,
dass,
das stimmt.
Dass ich hier den perfekten Trade finde.
Aber ich meine, ich glaube, wahrscheinlich aus Heat-Sicht, wenn du mit einem Team tradest, dass das bekanntermaßen so viele junge Spieler hat, die interessant sein können, dann möchtest du wahrscheinlich auch wirklich einen von diesen jungen Spielern haben. Gerade wenn du dann ja deinen Star abgibst. Und ich meine, sie haben dann immer noch Tyler Hero, Eastern Conference Player of the Week, ne?
Das, ich verstehe nicht, warum du es so abfällig sagst. Unglaublich.
Ich habe es nur gesagt. Das war jetzt nur dein Gedanke aufgrund der Vergangenheit.
Vielleicht.
Weißt du? Ich habe da nichts. Es ist einfach nur, es ist ja passiert.
Okay.
Chronistenpflicht und so.
Ich habe einen Deal gefunden, der angeblich laut ESPN Trade Machine funktioniert. Ich habe zwar mittlerweile, muss ich gestehen, teilweise auch das Gefühl, dass selbst die Trade Machine nicht versteht, wie das neue CBA funktioniert. Deswegen ohne Gewähr, dass der wirklich geht. Aber angeblich Gehälter von Andrew Wiggins, Gary Payton II, DeAnthony Melton und Guy Santos für Jimmy Butler würde funktionieren. Angeblich.
Aber möchtest du wirklich Andrew Wiggins abgeben?
Also ich hätte nie das ganz große Problem damit. Ich würde noch viel lieber Jonathan Kuminga abgeben, aber du weißt, wie es ist.
Ja. Ja, aber ich weiß.
Butler wäre ja eine bessere Version von Wiggins. Und ich weiß, du bist ein großer Andrew Wiggins-Fan, aber das bestreiten wir hoffentlich nicht.
Nee.
Ich habe
kurz überlegt, ob ich irgendeine Route finde.
Ich habe das Zucken in den Augen gesehen, aber vielleicht lag das auch nur an dem Streichholz, das rausgefallen
ist. Ja, ist gerade, genau. Ich brauche nochmal ein Holy gleich, sonst wird das nichts heute. Das stimmt schon. Ich habe eigentlich nur wegen so diesen Athletik-Aspekt habe ich jetzt gerade kurz im Kopf gehabt. Weil sie damit halt auch nicht gesegnet sind. Und Butler ist kräftig und Butler hat auch eine gewisse Art der Athletik, aber halt nicht diese explosive Athletik.
Das stimmt.
Das war jetzt so ein bisschen ein Gedanke. Aber er ist natürlich so als Closer und als Offensivspieler natürlich besser als Wiggins, definitiv. Auch wenn Wiggins sich wieder ein bisschen gefangen hat oder wie er gefangen hat.
Ja, er spielt also, auch eine gute Saison.
Ja.
Das auf jeden Fall.
Es ist schon, die Butler-Geschichte ist schon irgendwie ganz interessant. Aber
siehst du irgendeinen Weg zu den Mavericks? Oder stehen die da einfach nur drauf, weil er nicht eine Liste rausgeben wollte, wo eigentlich nur ein Team draufsteht? So wie Weiland, Anthony Davis.
Ich sehe es halt.
Mit den Lakers, weißt du noch?
Ja.
Das war schön.
Ja, das war sehr schön. Wahrscheinlich haben Spieler tatsächlich daraus gelernt, dass man jetzt wenigstens so tut, als sei man offen für.
Das hat ja bei ihm funktioniert, ne?
Ja.
Also.
Ja, gut, das stimmt. Das war nur der Backlash war halt einfach so ein bisschen. Ne?
Ach, das ist eben
aber
auch
das
egal.
Ist ja allen egal. Das sagst du jetzt. Dallas. Naja, es ist halt die Frage, was die Mavs bereit sind zu tun. Also, ob es für sie jetzt auch wahnsinnig sinnvoll wäre. Oder? Also, ich meine, da ist so halt das Problem, dass das Pick-mäßig nicht wahnsinnig viel da ist. Das heißt, sie müssen ihre Tiefe opfern.
Und selbst damit ist es ganz schön kompliziert, weil sie nicht so viele Mid-Size-Verträge haben. Also, gut, Clay könnten sie ab dem 15. Dezember, wo ja viele Leute dann verfügbar werden, die halt neue Verträge in der Offseason bekommen haben, ab da könnten sie ihn noch mit reinpacken als einen weiteren Mid-Size-Vertrag. Aber ansonsten sind die einzigen, die sie haben, zwischen 11 und 16 und dann unterhalb diesem Superstar-Level, weil Doncic und Irving, wie du gesagt hast, geben sie natürlich nicht ab. Oder sind sonst die einzigen PJ Washington, Daniel Gafford und Maxi Kleber. Und die drei zusammen würden schon nicht reichen. Wird schon mehr brauchen.
Und da hättest du auch ziemlich viel geopfert, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie viel du dann insgesamt gewinnst. Also nicht, wenn du jetzt Jimmy Butler individuell als Spieler anschaust, sondern einfach so jetzt als Dallas als Team ohne die drei mit Butler oder umgekehrt. Deshalb weiß ich nicht, ob sich's wirklich lohnen würde, ehrlich gesagt.
Also gerade ich bin mir auch nicht so sicher. Andererseits glaube ich irgendwie, also ich meine, wenn sie einen Weg finden würden, um Lively zu behalten, die beiden Guards plus Butler, dann ist das vielleicht für mich der Favorit im West. Also das ist schon. Ich meine, sie sind jetzt schon auch nicht ganz so weit weg von diesem Status. Sie sind ja sehr gut.
Eben. Ja.
Könnte sie schon über die Schwelle heben, ne?
Man darf
Butler nicht unterschätzen. Immer noch ein ziemlich guter Spieler. Und halt, also ich meine, da wäre er ja dann auch offensiv nur die dritte Option und könnte halt mehr von dem Jimmy Butler-Shit machen, der ihn auszeichnet.
Wenn auf die Slow-Mo-Brothers dann zusammen mit Luca.
Findest du Jimmy Butler so langsam oder was?
Nein, ich finde ihn nicht langsam. Ich finde, er ist halt methodisch.
Das stimmt.
Also, und Luca ja irgendwie, also gut, Luca ist langsam und methodisch. Aber.
Luca und Kyle Anderson muss man irgendwann mal miteinander kombinieren.
Stimmt.
Viele nennen ja Doncic auch bloß den slowenischen Kyle Anderson.
Ja, absolut zu Recht.
Viele, die Straßen sagen das. Ich gebe das nur weiter.
Ja, das,
Was ist mit einer
die Tauben von den Dächern?
Hast du sonst Teams, die du für Butler irgendwie interessant findest, die jetzt nicht auf seiner ominösen Liste stehen, die letztendlich wahrscheinlich keine Rolle spielt?
Die Wolves. Großes Comeback.
Muss ich mal kurz gucken, was die da an Gehältern haben.
Du musst mal gucken. Genau, ich hab jetzt nur nach Teams geguckt. Ich hab jetzt natürlich Randall im Kopf.
Ja.
Als größeren Vertrag.
Freuen sich die Heat-Fans.
Und dann ist halt auch die Frage, wie interessant ist das für die Heat? Was wäre denn mit Atlanta?
Was machen die mit dem? Die sind ja mit dem dann nicht auf einmal gut, oder?
Ja, besser schon, oder? Ich meine,
Aber
sie sind ja schon kurz vor gut, eigentlich. Oder?
Ja,
in letzter Zeit läuft das.
Ja. Aber eigentlich ja auch, weil sie sich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen eine neue Identität um junge athletische Forwards aufbauen. Dann willst du die jetzt wegschicken, damit du einen alten Forward reinholen kannst.
San Antonio?
Boah, Jimmy Butler und Chris Paul zusammen wäre eigentlich schon eine witzige Kombination.
Das wäre auf jeden Fall.
Da muss Wemby noch mehr Dreier nehmen
übrigens. Der Zirkus der Sympathen auf jeden Fall wäre es auch.
Ach.
Oder Cirque du Soleil, da wäre ganz viel Sonne aus dem Arsch überall. Ja.
Klingt gut.
Ja, ne?
Bin ich dabei. Denver?
Ja. Für Jamal Murray, oder was?
Idealerweise nicht, nee. Das,
Aber wäre Michael Porter jemand? Wäre das ein Deal? Also ich habe jetzt die Gehälter gerade nicht im Kopf.
Ich kann es dir sagen. Ja? Knapp 36 für Porter, knapp 49 für Butler. Also man müsste schon ordentlich was draufpacken.
Und es ist ja nicht so, dass die Nuggets mit Tiefe gesegnet werden und sagen, ja komm, nur noch den und den und den, dann passt
das. Das ist tatsächlich das Problem, ja.
Aber es wäre, also
vor allem, man müsste halt echt Sachen kombinieren und dann ist der Kader halt auch einfach leer.
Aber das, also wenn man das irgendwie hinbekäme, wäre das natürlich, könnte ich mir so vom also es wäre wahrscheinlich noch ein Stück verlässliche Hilfe für Jokic.
Ja.
Aber
ja, wahrscheinlich schafft man den. Also wahrscheinlich klappt das einfach nicht finanziell. Ja.
Clippers?
Sportlich finde ich das jetzt nicht verkehrt.
Ja.
Das wär dann endlich mal wieder ein neues Aufleben der Debatte, ist Jimmy Butler oder Paul George besser, die wir schon seit Jahrzehnten führen.
Ja.
Schon in der Steinzeit geführt wurde.
Schon damals, als wir noch selbst Feuer machten.
Ja. Weiland. Naja, okay.
Wir gucken mal, ne?
Ich sehe schon, wir haben einen toten Punkt erreicht.
Wir haben einen toten Punkt erreicht. Was ist mit Zach LaVine? Wo geht denn Zach LaVine hin?
Oder, Moment, da gibt es jetzt nicht mal irgendwas Neues. Du fängst jetzt einfach nur, aus Prinzip wieder
mit dem an. Nein, das stimmt nicht, weil Jake Fischer hat übers Wochenende nämlich bei der Steinline hat er nämlich auch so ein bisschen, so die Bulls telefonieren ein bisschen rum, sind offen.
Wow.
Und es ist ja, das ist ein Wow, weil die letzten Jahre war nämlich genau das nicht der Fall.
Und Kollege Windhorst hat gestern oder vorgestern gesagt, da gibt's nichts bei LaVine.
Ja, das ist die andere Seite. Noch nicht. Aber die Bulls telefonieren ja. Vielleicht ein bisschen öfter sprechen und dann findet man irgendwann was.
Ja. Sie suchen noch nach den richtigen Nummern.
Ja,
die suchen nach den richtigen Nummern. Das Rolodex von 1998.
Ja. Ja. Ich wollte eigentlich auch nur ein abruptes Ende für Butler schaffen, damit wir weitergehen können.
Ja, ich dachte schon, du willst einen Weg finden, um ihn nach Chicago zurückzulotsen, damit du dann wieder Fan von ihm sein kannst.
Ja, aber die Young, das funktioniert ja nicht, weil, weißt du?
Nee, weiß ich nicht. Ist aber auch okay.
Wir haben jetzt gefragt, wie gut die Hawks wären mit Butler, wie gut wären denn die Bulls mit, also was genau wäre jetzt gut, wie wären die
Bulls? Ja, aber wir wissen, dass es bei den Bulls egal ist.
Ja, vielleicht, ja.
Weil es ihnen selbst egal ist. Egal.
Ja, egal.
Brandon Ingram, den richtig. Hat ja Shams auch noch
so ist es.
Wieder so ein bisschen in den Fokus gestellt, ist jetzt auch bei Klatsch, Gottlob, endlich.
Ja, dummerweise gerade verletzt, out indefinitely mit,
da er ein Pelikan ist,
significant lower ankle sprain.
Was ist eigentlich mit den gottverdammten Pelicans los?
Ich habe keine Ahnung. Gejinxt.
Also, das ist ja irgendwie schon wieder einfach nur sowas von witzlos, diese gesamte Saison.
Ja. Ja, es ist wirklich witzlos. Gleichzeitig, wir haben gestern mal kurz drüber geredet. Ich finde schon, gut, Zion ist raus und Ingram ist jetzt raus. Aber zwischenzeitlich waren ja schon wieder relativ viele zurück. Also Murray, McCollum, Herb Jones, hast du ja auch gesagt, verletzt. Und unser Freund Trey Murphy, den wir hoffentlich in diesem Kontext kurz erwähnen dürfen, um seinen Namen danach nie wieder zu erwähnen. Alvarado ist noch raus. Aber sie müssen jetzt nicht so mies sein, aber irgendwie das hat sich irgendwie verselbstständigt gefühlt.
Alles. Ich finde, wenn man sich den aktiven Kader anguckt, der dann meistens da auf dem Court steht, dann ist es irgendwie schon legitim, dass sie so sind. Also außer man hat jetzt eine ganz andere Meinung von den Kollegen Murray oder McCollum, als ich sie habe. Aber für mich sind das halt mittlerweile beides irgendwie vor allem ganz gute Scoring Guards, aber es ist jetzt kein überdurchschnittlicher Backcourt in der Liga. Auch wenn ich weiß, dass Murray schon mal All-Star war und dass McCollum lange den Ruf hatte, einer der besten Spieler zu sein, die nie All-Star geworden sind. Für mich ist das trotzdem, wenn ich die jetzt kombiniere und bedenke, es gehört vorne und hinten mit dazu, ist es jetzt für mich nicht wirklich ein überdurchschnittlicher Backcourt in 2024. Und wenn man sich dann anguckt, wer im Frontcourt immer alles fehlt, dass da dann halt ein Rookie Eve Missy spielen muss, oder der ist ja gut, also der gefällt mir eigentlich ziemlich gut, aber ist halt trotzdem auch immer noch ein Rookie Big Man, der da irgendwie eine Defense zusammenhalten soll. Du hast dann irgendwie mal einen Jeremiah Robinson Earl, der eigentlich ein nicht riesiger Forward ist, der teilweise auf der 5 aushilft. Jones ist seit Jahren der mit Abstand wichtigste Verteidiger. Wenn der dann fehlt, dann fehlt da natürlich irgendwie ein ziemlich wichtiges Element. Also irgendwie, ich denke zwar auch, die haben schon einige gute Einzelspieler, aber ich finde es jetzt nicht schockierend, dass die Bilanz so aussieht, wie sie aussieht.
Also ich glaube, ich habe Murray vielleicht vorher etwas besser eingeschätzt, gerade weil ich auch jetzt dachte, so in Atlanta hat sich vielleicht dann ja auch irgendwie eine negative, negative Spirale irgendwie entwickelt. Und ich war jetzt auch gespannt, wie es halt defensiv aussehen könnte, aber also wie, ob er seine Defense wieder ein bisschen auf ein höheres Level hebt. Und ich habe es jetzt, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein guter Überdurchschnitt ist, aber ich hätte ihm mehr Kompetenz irgendwie zugetraut. Oder das war jetzt irgendwie so mein, ich habe nur letztens halt mal geguckt und habe gedacht, okay, eigentlich ist es jetzt, also klar, der Ceiling ohne Zion ist natürlich wesentlich niedriger. Ingram war ja auch noch eine Zeit lang dabei. Man hat auch in der Konstellation schon irgendwie mehr Spiele gewonnen, sagen wir es mal so. Und jetzt ist halt irgendwie, und jetzt verlieren sie größtenteils und haben irgendwie so ein bisschen, und es ist alles irgendwie so ein bisschen davongeschwommen. Aber ja, Ingram ist ja laut, also man hat jetzt irgendwie, sie haben ja im Sommer anscheinend schon gesprochen, die Pelicans mit diversen Teams. Und das Problem ist, Ingrams Vertrag läuft aus, er möchte eine Vertragsverlängerung. Und damals wollte er irgendwie seine Repräsentation, also die alte. Und ich glaube nicht, ich weiß nicht, Klatsch ist jetzt nicht dafür bekannt zu sagen, also Team Discount zu sein. Man wollte damals was um die 50 Millionen. Rund um den Max, bisschen drunter vielleicht. Und man hätte irgendwie, schreibt Charania, dieses besprochen mit anderen Teams, aber nichts hat irgendwie geklappt. So. Und jetzt ist er halt wieder im Schaufenster. Und es ist einfach Brandon Ingram, so gern ich ihn mag. Und ich weiß nicht, ob er dann auch so ein bisschen Opfer des Kontexts in New Orleans ist, weil das ja mit Zion, also weil der für Zion Ingram halt irgendwie nicht so ist. Aber ich tue mich immer total schwer zu sagen, okay, das Team ist jetzt ein Ingram-Team und das Team macht er jetzt, dem Team gibt er jetzt, was dem Team gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob man vielleicht ihn auch einfach mal komplett woanders sehen muss, um dann nochmal eine andere Idee zu bekommen, was Brandon Ingram in einem anderen Kosmos zu leisten imstande ist oder was er dann machen kann, welche Rolle er da einnehmen kann. Oder wie ist es bei dir?
Ich weiß nicht, also ich habe bei ihm schon eigentlich das Gefühl, dass ich ganz gut über ihn Bescheid weiß. Also weil man ihn ja auch wirklich sehr oft ohne Zion gesehen hat über die Jahre. Für mich ist das so ein Spieler, das ist ein guter Offensivspieler, der aber auch so ein bisschen davon abhängig ist, dass sehr viel über ihn läuft. Mhm. Und er ist aber nicht gut genug, um das zu rechtfertigen, dass so viel über ihn läuft. Also eigentlich sollte er von seinen Fähigkeiten wahrscheinlich eher so ein guter Supporting-Star sein und das Skillset hat er aber irgendwie einfach, also oder den Willen dazu hat er bisher nicht gezeigt, zumal er ein schlechter Verteidiger ist und selber halt andauernd verletzt ist. Wenn man halt bedenkt, also der ist jetzt auch schon 27, der war einmal in seiner Karriere ein All-Star und er hat auch sonst ein paar Mal echt gut gespielt. Er hat ja auch einmal diese Playoff-Serie gehabt, wo er echt sehr überzeugt hat, gegen die Suns war es, glaube ich, ne?
Ja.
Vor 2,5 Jahren, also da war er schon richtig stark, aber er hat jetzt nicht angedeutet, dass das Ceiling eines Teams, das ihn jetzt richtig in den Fokus stellt, irgendwas anderes ist als Play-In. Und in der Western Conference ist es wahrscheinlich nicht mal das mittlerweile mehr, weil die Conference so tief ist. Und das ist dann aber jemand, der eigentlich einen Maximalvertrag haben will. Warum würde den irgendjemand zahlen? Also für mich ist das so ein bisschen, der ist halt Zach LaVine ohne Vertrag. Und es macht es halt nicht wirklich einfacher, weil man weiß, der will halt einen neuen Vertrag haben. Und bei LaVine hast du wenigstens, wenn er gesund ist, kann man, also der hat zumindest ein Skillset, um offensiv halt ein guter Supporting-Player zu sein.
Ja.
Weil der braucht jetzt nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand. Der hat auch seine Macken als Verteidiger, aka er ist einfach kein guter Verteidiger, ist kein guter Decision-Maker und er verdient viel zu viel Kohle. Aber den kannst du wenigstens in der Offense easy integrieren. Ich finde, bei Ingram hat man das noch nicht gesehen, wenn er nicht der zentrale Fixpunkt dieser Offense ist.
Aber das meine ich, also ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast im Endeffekt. Deswegen habe ich auch gesagt so am Anfang, ich sehe irgendwie gerade auch kein Team. Aber einfach mal, also deswegen manchmal in einem anderen Ding zu sehen, wo eine andere Art Basketball gespielt wird. Also jetzt zum Beispiel, nicht, dass ich jetzt sage, das muss jetzt der Trade sein, aber einfach zum Beispiel ihn bei den Warriors mal zu sehen.
Aber, also ich meine, er hat ja mal versucht, für Steve Kerr zu spielen.
Ja, stimmt, okay, da hast du recht, das raus. Ja, genau. Das war, das hat nicht funktioniert. Hast
für
recht.
Für mich ist er auch, also so jemand, der dann irgendwie schnell den Ball weiter bewegt und sich dann selber irgendwie weiter, also versucht recht. Einzubringen und so. Das,
ja.
Also ich würde es gerne mal sehen, aber wahrscheinlich eher so für 2 Tage und dann hätte man wahrscheinlich genug davon gesehen, weil er da eigentlich einfach nicht reinpasst.
Wobei, ich meine, Kerr hat's ja auch so ein bisschen, war ja auch so ein bisschen das Ding, die Offense zu vereinfachen, auch gerade für die Jungen vor der Saison. Aber nee, du hast im Prinzip recht. Ich glaube, da ist auch zu viel zerbrochen während dieser WM. Also als dass das jetzt irgendwie, also, ja, mein Gott, man kann sich
auch wieder ja, zusammen. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass irgendjemand da danach voneinander überzeugt war,
ja. in dieser Konstellation. Ja, genau, also. Aber
oder mit Jokic. Also, mit Jokic. Ich finde es super schwierig, in der Liga ein Team zu finden, wo er wirklich ein guter Fit ist, obwohl ich ihn für einen guten Basketballspieler halte. Mhm. Aber also auch in Denver, also da dann statt Michael Porter oder wie stellst du dir das dort vor?
Ja, aber das Michael Porter macht auch keinen Sinn, weil du den ja eigentlich als Schützen brauchst.
Ja.
Also das eigentlich hast du da und dann noch einen, der das Feld eng macht, weil er irgendwo rund um die Zone operiert, hast du damit gewinnst du im Endeffekt auch nichts. Nee.
Ich finde es total kompliziert, also ja, auch ohne dass man ihn deswegen jetzt irgendwie in die Pfanne hauen will oder so,
nee,
also,
ist
wenn nicht. Man einfach sich die Kader so anguckt, welche Teams vielleicht einen Bedarf für ihn hätten und wo er reinpassen würde und wo ihm dann auch noch jemand das zahlen könnte oder wollte, was er haben will, das ist einfach total schwierig, finde ich. Mhm.
Ja, nee, wie gesagt, geht mir total ähnlich. Clippers?
Aber auch da ist ja Harden immer noch eine bessere One-Man-Show, als es Ingram wäre.
Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht ist es eine Two-Man-Show mit Harden und Ingram. Vielleicht kann
das gesehen, angeblich so, vielleicht kehrt innerhalb der nächsten zwei Wochen Kawhi Leonard zurück.
Vielleicht aber halt auch nicht.
Das habe ich mir auch gedacht, als ich das genauso gelesen habe.
Ja. Schön, also es wäre sehr schön. Also ich würde es sehr begrüßen, wenn Kawhi Leonard zurück wäre und dann auch dauerhaft zurück wäre. Aber man weiß es halt nicht. Ja, Ingram ist echt, ich weiß nicht. Also ich glaube, das Ding ist, wie ich eingangs gesagt habe, ich kann es mir gerade nicht vor, ich habe gerade kein Team, bei dem ich sage, okay, da würde jetzt reinpassen, weil du eben, wie gesagt, es geht ja auch gar nicht nur um die Verlängerung, es geht ja auch darum, dass du jetzt den Vertrag erstmal matchen musst. Und damit, also er verdient ja jetzt auch nicht wenig und du dann halt entsprechend Gegenwert irgendwie bieten musst. Welches Team ist denn bereit jetzt, also ist jetzt bereit? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Vielleicht hat ein Team irgendwie eine Idee und sagt, wir gucken mal. Ich meine, es ist auch eine
Im Sommer haben ja die Utah Jazz angeblich mal
stimmt,
vorgeführt genau, und da hat der dann aber signalisiert, dass er dort nicht unterschreiben würde.
Ja.
Vielleicht muss er auch davon weg, irgendwelche Forderungen zu stellen in seiner jetzigen Situation.
Vielleicht eben, deswegen, vielleicht wird er Free Agent und dann bin ich mal gespannt, wie das Wettbieten aussähe. Und das heißt nicht, dass er, also wie gesagt, du hast ja auch gesagt, es ist kein Slender oder so oder was. Es ist einfach, ich glaube, er hat ein sehr spezielles Skillset und man muss halt gucken, ein Team muss halt eine Idee haben und muss überzeugt sein von der Idee, wenn sie ihn holen wollen. Und dann ist immer noch die Frage, was das Volumen, das Geldvolumen dann irgendwie auf der anderen Seite ist. Also
ja, ist dann vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Situation, die jetzt DeMar DeRozan vergangenen Sommer hatte, der aber halt ein deutlich bewiesenerer Spieler insgesamt ist, obwohl er halt also auch älter ist und so, aber da stand ja jetzt auch nicht die ganze Liga Schlange, um ihm irgendwie einen Maximalvertrag hinterher zu schmeißen.
Ja.
Und er hat trotzdem ja einen guten Deal bekommen und macht ja auch sein Ding irgendwie, aber da denkt ja jetzt auch niemand mehr, der trägt die Kings als Salary Max Player irgendwie Richtung ins gelobte Land. Und eigentlich wurde er dort eher so als dritte Geige geholt und so wahnsinnig gut funktioniert es bisher nicht, obwohl er individuell sein Ding macht, aber das Team ist halt einfach nicht so wahnsinnig gut.
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, wir müssen mal irgendwann einfach abwarten. Ich hab jetzt hier keine geile Idee, die ich irgendwie
geht mir auch so
rausballern könnte. Dann lass uns mal ganz kurz so abschließend noch ein paar Quick-Hitter machen. Es gab noch ein paar Gerüchte. Also laut Shams suchen die Pacers nach einem Backup-Center, weil sie zwei, also Isaiah Jackson und James Wiseman durch Achillessehnenriss verloren haben. Könnten vielleicht mal in Portland anrufen, weil die wollen angeblich, die müssen sich mal gucken, müssen sich überlegen, was sie mit dem Roster machen. Und anscheinend wollen viele Teams, haben mal nachgefragt wegen Jerami Grant, Anthony Simons und Robert Williams. Vielleicht Robert Williams als Backup.
Ja klar, wenn man schon zwei langzeitverletzte Center hat, sollte man sich auf jeden Fall noch einen dritten holen.
Ja, einer von den dreien wird ja wohl fit sein. Und ist auch nur Backup.
Wer weiß, das ist in dem Fall überhaupt nicht gesagt, dass das wirklich so ist.
Nein, aber siehst du noch jemanden irgendwie?
Naja, also an sich haben die Magic halt immer noch ein Überangebot auf der 5, da kann man sich schon mal melden.
Ja.
Was da dann zustande kommt, muss man mal gucken, aber das hätte ich jetzt so spontan gedacht, dass das vielleicht was ist.
Ja, oder die Magic melden sich halt dann doch in Portland. Meinst du, das wäre jetzt noch interessant mit Anthony Simons oder ist das Team zu gut, als dass man da jetzt irgendwie.
Du weißt ja, mich muss man davon nicht überzeugen. Ich bin immer
du bleibst
der Meinung. Ich würde auch sonst denken, dass Orlando auch wegen Dennis Schröder anfragen sollte, weil das ein bisschen weniger Geld ist und weil man sich da auch keine Sorgen machen muss, dass der mit Teilen des Teams gut harmoniert, weil er die halt schon ganz gut kennt.
Und dann können sie Thais auch noch holen und
Nein, also bleib doch mal kurz seriös.
Japan anfangen wegen Thiemann.
Und einfach einmal ganz kurz seriös bleiben, ausnahmsweise. Ja, Schröder in Orlando würde doch funktionieren.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Da siehst du.
Ja, ich bin da schon bei dir.
Gut.
Aber ich war jetzt nur gerade die Vorstellung, witzig, dann halt 4 deutsche Nationalspieler da zu haben. Dann dachte ich mir, dann können wir gleich ein bisschen shoppen gehen quasi.
Die Orlando Allmanns.
Oder um der deutschen Basketball-Reminiszenz gerecht zu werden, die Orlando Baskets.
da muss man dabei gewesen sein. Aber ich freue mich.
Ja. Wizards, several contending teams are expected to pursue Wizards forward Kyle Kuzma, sources said, laut Shams.
Dann kann er den Leuten wieder sagen, dass er nicht an ihre Vision glaubt und in Washington bleiben.
Ja, so wie die letzten Jahre. Kyle Kuzma, ich glaube, da besprechen wir auch einfach wieder drüber, wenn es passiert ist, oder?
Würde ich auch sagen.
Ja, wir haben uns schon im Mund fusselig geredet, wo der überall richtig gut hinpassen würde, war so richtig. Und das passiert diesmal wirklich.
Ich finde es immer noch so lustig, dass es halt wirklich ausgerechnet die Mavs waren, die ihn haben wollten, wo er dann meinte, ja, nee, weißt du, also so oft hat man ja nicht die Chance zu contenden und das Team, nee, das hat keine Chance, wir gehen da nicht zusammen, das passt von der Timeline nicht, dann stehen sie einfach in den Finals.
Ja. Aber vielleicht denkt sich Kyle Kuzma, sie hatten nie eine echte Chance.
Gewonnen haben sie ja nicht, oder?
Eben. Fühlt er sich bestätigt. Wir bleiben dran.
Hast du sonst noch schnelle Schläger oder war es das?
Nee, hast du noch was?
Was ist mit Cam Johnson? Der ist eigentlich auch ziemlich gut. Cam Johnson. Haben wir jetzt nur rudimentär erwähnt.
Ja, stimmt, ja.
22,5 Millionen ist jetzt auch nicht ganz wenig Geld. Aber guter Spieler, spielt eine gute Saison, wo er ausnahmsweise auch mal meistens gesund ist. Was er bei ihm auch nicht unbedingt immer dazu gehört. Er trifft im Moment, glaube ich, auch immer noch 43% von draußen bei ziemlich hohem Volumen. Ist nicht der allerbeste Verteidiger, aber solide. Also an sich ist das ja auch so einer, der bei den allermeisten Teams gut reinpassen würde. Aber was dann realistisch ist, ist auch hier mit den Restriktionen halt einfach auch wieder eine ziemlich große Frage, weil es einfach nicht so viele Teams gibt, die dann so richtig gute, passende Deals machen können. Aber bei dem würde ich halt trotzdem am Ende davon ausgehen, dass der wahrscheinlich am Ende bei einem anderen Team landet.
Ja, denke ich auch. Hast du da einen Favoriten, wenn du jetzt gerade...
Also ich finde ich Memphis jetzt da nicht uninteressant. Müsste ich mir aber mal angucken, welche Pakete die gegebenenfalls schnüren könnten. Aber da so als weiteren Forward-Shooter damit rein, würde der Offense, glaube ich, schon helfen.
Ja, und ich meine, die haben ja genügend Leute, die interessant sein können. Ich meine, die sind ja relativ tief dieses Jahr. Also es könnte schon so Cleveland oder sowas.
Cleveland würde auch ziemlich davon profitieren, wenn sie ihn holen. Aber da ist halt, die haben eigentlich ja nur 4 große Verträge und die 4 Dudes geben sie wahrscheinlich jetzt eher
wahrscheinlich
nicht.
Wahrscheinlich, ja. Nee. Und sonst. Struß mag sie, der muss jetzt mal zurückkommen, gell? Dann musst schauen. Ja.
Na gut.
Dann sind wir durch für heute.
Bleiben wir dran.
Wir bleiben dran, genau. Und bedanken uns natürlich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Wenn ihr Lust habt, uns jetzt zu abonnieren, könnt ihr machen. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube. Freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr das macht. Ihr könnt uns anschreiben bei X und bei Instagram, wo ihr uns natürlich auch folgen könnt. Und ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. patreon.com/Korpiger Podcast und Korpiger vollkommen richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann genau als kleinen Content-Dank sozusagen extra Ausgaben. Und am Freitag werden wir da unsere Quarter-Season-Awards vergeben. MVP haben wir ja schon. Jetzt machen wir den Rest sozusagen. Also wenn ihr Lust habt, hört da gerne mal rein, schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt den NBA Cup. Und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen!
Reingehauen!